herzlich willkommen, meine Lieben, zu einer weiteren Ausgabe des Wayne Podcast. Heute die Ausgabe 208. Mein Name ist Marco Jank und ich bin der Host in dieser Sendung, nicht der Horst. Erstmal Entschuldigung für meine Stimme. Ich bin noch nicht ganz so genesen. Der eine oder andere hat ja mitbekommen, dass ich eine Mykoplasmeninfektion hatte. Nicht Corona, sondern irgendwie ein Bakterium, was noch nicht viel fieser ist, aber was anders fies ist. Und habe daraus abgeleitet dann eine Lungenentzündung gehabt und ja, jetzt irgendwie so eine Autoimmunreaktion, die ich noch nicht so richtig im Griff habe, wo ich aber dran arbeite. Das heißt, heute ist meine Stimme so ein bisschen belegt und ihr müsst, wenn ihr jetzt im Auto sitzt oder auf dem Fahrrad, das irgendwie einpreisen, dass das so ist. Und ihr vielleicht ein bisschen anderes Timbre von mir habt, als ihr das sonst gewohnt seid. Und es ändert sich noch was. Ich meine, ich habe früher mal angefangen, damit den Podcast immer alleine zu machen, selbst vor mir her zu brabbeln hier, habe dann diesen Wechsel gemacht, nachdem ich mit Wolfgang Jung angefangen habe, auch zu arbeiten. Liebe Grüße gehen raus an dich, mein Lieber. Und habe mir dann Interviewgäste gesucht und das war die letzten Ausgaben immer genauso. Jetzt hat sich das aber heute geändert, auch ein bisschen in meinem Gesundheitszustand geschuldet, dass ich nicht so viel Zeit hatte, jetzt irgendwie einen Gast zu akquirieren. Heute werde ich mal wieder alleine vor mich her prabbeln. Und das ist vielleicht auch ganz gut, weil die Themen, die ich hier habe, schon ja sind, wo ich meinen Geist irgendwie vielleicht mal frei öffnen will und euch zur Verfügung stellen will, ob euch das hilft oder nicht. Sei mal dahingestellt. Aber manchmal haben ja diese Podcasts, in denen man einfach nur selbst redet, schon die Möglichkeit, einfach mehr von seiner Denke zu reflektieren. Und das ist ja vielleicht hilfreich in einer Zeit, in der viel Umbruch da ist. Und da kommen wir im Thema Umbruch auch schon zum ersten Thema, nämlich, was ist denn da passiert da draußen? Ja, die Amerikaner haben gewählt. Donald Trump wird der nächste Präsident, wieder mal der nächste Präsident der Vereinigten Staaten werden. Mit haushohem Vorsprung, muss man mittlerweile sagen. Und ich hatte schon damals, also vor der Wahl, zu meiner Frau gesagt, ja, warte mal ab, diese ganze Wahlumfragezeug, das ganze Wahlumfragezeug, was alles so Kopf-an-Kopf-Rennen vorausgesagt hat. Also entweder gewinnt Kamala oder Donald haushoch, weil ich glaube, dass das Thema so polarisierend war, auf den beiden Seiten, auf die sie sich gestellt haben, dass es gar nicht zu so einer Pari-Reaktion kommen konnte. Und mein Gefühl, muss ich ehrlicherweise sagen, hat immer mir gesagt, dass die Amerikaner nicht bereit sind, eine Frau in dieses oberste Amt zu wählen. Eine letzte Bestätigung dafür habe ich bekommen durch eine Dokumentation, ich glaube auf ARD oder ZDF in der Mediathek, von Ingo Zamparoni, den Tagesthemensprecher, der eine tolle Dokumentation gemacht hat, wo er seine Familie, seine Frau ist ja Amerikanerin, wenn ich das so richtig mitbekommen habe, und er hat seine Familie in den Vereinigten Staaten interviewt und da waren ein paar Teile seiner Familie, die gläubig waren, und das ist ja wohl noch ziemlich verbreitet in Amerika, wo die Frauen gesagt haben, oder die Frau zumindest gesagt hat, dass in der Bibel ja nicht vorgesehen wäre, dass die Frauen eine Führungsrolle einnehmen. Und da kann man jetzt erstmal drüber denken, was man will. Ich glaube, das ist total altbacken, aber es ist Teil der amerikanischen Realität. Und das muss man einfach anerkennen. Und das Wahlergebnis zeigt ja anscheinend, dass solche Themen relevant sein könnten. Wobei das jetzt beinhaltet, dass ich weiß, woran es gelegen hat. Ich weiß es natürlich nicht. Aber mein Gefühl sagt mir, dass so eine Sachen wie Migrationsprobleme, die Inflation und auch dieser Anspruch auf Macht oder die Tatsache, dass Kamala eine Frau ist, dass die wahlentscheidend waren. Ich weiß gar nicht so. Ich hatte ja immer selbst das Gefühl, dass ich gedacht habe, dass Michelle Obama da deutlich erfolgreicher hätte sein können, weil die einfach noch mehr Aura hat. Aber ich weiß gar nicht, ob die es gerissen hätte. Zumindest weiß ich eins. Wahlprogramme sind es nicht abschließend, sondern es sind diese Einzelpunkte. Und es ist anscheinend auch völlig egal, wie vulgär und wie unempathisch du mit Menschen umgehst, sondern es geht darum, dass Macht getriggert wird und Führung getriggert wird. Und die strahlt Donald aus. Und jetzt Ist es ja bei euch vielleicht genauso, dass ihr mitbekommen habt, welche Paralyse so entsteht in eurem Umfeld und dass alle Leute nur noch von dem Irren reden, der jetzt 4 Jahre auf die Weltwirtschaft oder auf die Welt irgendwie einzahlen wird in verrücktester Form und man sich jetzt vor der Zukunft nur noch grauen kann und Angst haben muss? Das glaube ich überhaupt nicht. Also meine erste Reaktion war auch so, muss ich ehrlicherweise sagen, dass ich dachte, ja, das wird ja eine schöne Scheiße. Aber ich glaube felsenfest daran, dass wir diese Phase, die jetzt entsteht und die durch Donald Trump jetzt auch befördert wird, dass wir die brauchen. Wir sind hier in Deutschland in einer Lethargie, die dem Wohlstand geschuldet ist. Und ich glaube, diese Lethargie und die politische Richtung, die dem Wohlstand auch wiederum geschuldet ist, die ist nicht gut. Die ist in Zeiten gut, wo wir massiven Wohlstand haben. Und ich glaube, die letzten 20 Jahre konnten wir uns zumindest im Durchschnitt nicht darüber beklagen, dass es uns jetzt als Wirtschaft schlecht gegangen ist. Viele haben hier ein gutes Lebensniveau aufgebaut und haben dieses Versprechen an die Zukunft irgendwie für sich einlösen können. Aber die Schere ist auch auseinandergegangen. Es gibt auch ganz viele Leute, die diesen Wunsch auf Aufstieg und finanzieller Sicherheit, wo der Kelch an denen vorbeigegangen ist, muss man auch realistischerweise sagen. Das spiegelt sich auch ein bisschen zumindest in Teilen aus meiner Sicht an dem hohen Anteil der AfD-Wähler. Ich leere ihn auf den Deckel da draußen. Aber ein bisschen Werbung halt für die AfS, was ja eine Plattform für Suchmaschinenoptimierungsfortbildung ist, kann ich euch wärmstens empfehlen in diesem Zusammenhang, auch wenn das nur ein Versprecher war, guckt da mal gerne vorbei. Hat aber nichts mit der Aufstiegschance in Deutschland zu tun. Doch ein bisschen vielleicht schon. Weil sich ja auch im SEO-Bereich eine ganze Menge Leute aus fachfremden Bereichen und Bereichen, wo man vielleicht nicht so viel verdient, in Bereiche hocharbeiten konnten, wo ein bisschen mehr Geld verdient wird, weil mehr Bedarf da ist. Deswegen will ich es gar nicht so ausschließen. Aber das wollte ich eigentlich gar nicht sagen. Ich glaube, dass unter Druck Diamanten entstehen. Und wer so einfach wirtschaftliche Abläufe sich mal anguckt, der weiß, dass Wirtschaft nicht immer oben ist, sondern Wirtschaft ist eine Zeit lang oben und ist eine Zeit lang unten. Und diese Phasen braucht es, um wieder neue Stärke zu generieren, um nach oben zu kommen. Weil die Erfahrung ja zeigt, dass Unternehmen und Menschen satt wären, wenn sie im Überfluss leben und wenn sie ohne Probleme und ohne Druck leben. Deswegen ist am Ende, glaube ich, das Beste, was uns passieren konnte, dass Donald Trump wieder an die Macht gekommen ist. Vielleicht auch gepaart genau mit so machthungrigen Menschen, die auch auf mich ein bisschen scary wirken, wie Elon Musk. Ich fahre zwar noch einen Tesla, aber bin auch schwer am Überlegen, ob ich das so beibehalte. Bin immer so ein bisschen hin und her gerissen, weil er ja in Richtung Elektromobilität schon eine Menge verändert hat. Und das Problem ist, Genie und Wahnsinn liegt da sehr stark beieinander. Und ich weiß noch nicht so richtig, wie ich es trennen kann. Also nochmal, um auf Donald Trump zurückzukommen. Ich habe früher immer gesagt, das Einzige, was die Welt irgendwie eint, das wäre so, dass irgendwelche Aliens auf die Erde kommen und wir uns jetzt verteidigen müssen. So ein bisschen wie bei Independence Day. Das würde die Welt zusammenschweißen. Und jetzt hat es nicht ganz für die Welt gereicht, aber es hat mit Donald Trump zumindest für Europa gereicht. Und ich glaube, wenn man Donald Trump jetzt so als Alien bezeichnen würde und Europa dagegen stellt, dann wird es dazu führen, dass Europa enger zusammenrückt. Und das finde ich erstmal sehr, sehr positiv. Ob wir das hinkriegen, ist eine andere Sache, aber die Voraussetzungen dafür sind geschaffen. Dazu kommt, dass jetzt wir in so einer wirtschaftlichen Depression sind in Deutschland, nicht auf einer Ebene, dass wir wirklich wirtschaftlich hier am Arsch sind, sondern dass der mentale Zustand, der in Deutschland so aussieht, als ob wir so am schlecht dastehen würden. Aber wir sind immer noch die dritt- oder viertgrößte Volkswirtschaft auf der Welt. Wir sind unglaublich stark. Wir haben mit 60% einen Verschuldungsgrad, der weltweit nicht einzigartig ist. Die Skandinavier sind da noch ein bisschen besser als wir. Aber wir sind schon sehr, sehr gut, weil wir die letzten Jahre, als es uns gut ging, gut gespart haben. Aber wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir in dieser Depression jetzt nicht irgendwie so tun, als ob es uns wirklich schlecht gehen würde. Wir sind wirtschaftlich stark, wir haben ein solides Land, wir haben eine solide Basis an Menschen, die wirklich was auf dem Kasten haben, die so durch ein gutes Bildungssystem gegangen ist, bei allem Makel, was dieses Bildungssystem hat. Aber insgesamt sind wir weltweit gesehen noch eigentlich ganz gut aufgestellt. Und ich glaube, auf diese Stärke, die wir da haben, müssen wir uns einfach besinnen und für die nächsten 5 bis 10 Jahre einfach für eine Vision entwickeln, wie wir es in der Zukunft denn machen wollen, wo wir denn hin wollen. Und dazu passt ja diese Meldung, die es auch in der letzten Woche gab, passend zu den Wahlen, dass nämlich die Regierung sich auflöst und die Ampel sich aufgelöst hat durch den Ausstieg oder die Entlassung der FDP oder von Christian Lindner. Und auch das hat mich zu Anfang erstmal geschockt. Das war meine erste Reaktion, ganz offen gesehen, gesagt. Aber am Ende glaube ich auch da, dass in dieser Verbindung zwischen Trump und der Auflösung der Bundesregierung eine sehr, sehr große Chance ist, dass sich Leute bewusst machen, dass der Kampf jetzt in der Mitte entschieden werden muss und dass wir eine Zukunft aus der soliden Parteienmitte irgendwie gestalten müssen und uns nicht so auf die Ränder versteifen, weil wir irgendwie jetzt sauer sind, dass irgendwelche Regierungsparteien das nicht hinbekommen haben. Das ist zumindest meine Hoffnung. Es kann natürlich auch ganz nach hinten losgehen und anders sein, weil die Leute jetzt vielleicht doch irgendwelchen Parolen folgen. Aber ich glaube, ich meine, wir haben ja nur das, was jetzt aktuell da ist. Und dieses Besinnen auf die politische Mitte in all seiner Breite war, glaube ich, noch nie so, es war noch nie so die Möglichkeit da wie in den letzten Jahren. Und da hoffe ich auf eine große Chance. Und der dritte Bereich, der da mit reinspielt, ist, dass die Depression, die ich ja gerade angesprochen habe, eigentlich so auf dem basiert, wie Unternehmen so ein bisschen ticken, aber noch viel mehr, wie die Verbraucher ticken. Ich glaube, die sind da viel empfänglicher für. Weil eins ist klar, auch wenn wir jetzt 3 Jahre eine Bundesregierung hatten, die mehr oder weniger auf der Stelle getreten ist und die nach meinem Dafürhalten zumindest mehr für Verunsicherung gesorgt hat als für Sicherheit, haben die Firmen an sich aus dieser Unsicherheit schon längst, also auch aus der Unsicherheit der weltweiten Lage und aus Corona, angefangen, diese ganzen Schritte, die wir machen müssen, um ja mehr Rentabilität zu erzeugen, die Märkte neu zu ergründen, unsere Unternehmensziele besser auszurichten. Die ganzen Sachen laufen schon seit Jahren in den Unternehmen. Wenn ich sehe, was nach Corona einfach nur in Agenturen und bei Freelancern und bei Unternehmen, die auch ich so betreue, was da so passiert ist und wie Umschichtungen passiert sind und wie Sachen hinterfragt werden, um einfach auch Kosten zu reduzieren. Teilweise sehr aktionistisch und blind, aber teilweise auch sehr rational und hin zu einem Weg, wo Unternehmen in der Zukunft besser aufgestellt sind, dann bin ich da gar nicht so bange. Weil auch im Bereich VW, glaube ich, hat man erkannt, dass bestimmte Entscheidungen in der Vergangenheit irgendwie nicht so schlecht waren. Wie zum Beispiel Investitionen in bestimmte Plattformen, die auch durch andere Hersteller genutzt werden. Aber es waren eben auch ein paar Sachen da, die halt nicht so gut waren, wo man, glaube ich, nicht so die richtigen Entscheidungen getroffen hat. Aber die Frage muss man sich immer stellen, was ist zu einem bestimmten Zeitpunkt richtig und was ist falsch? Das gelingt mir ja als Unternehmer schon noch nicht mal, obwohl ich so eine kleine Bude hier habe. Und wie soll es denn mit so einem Konzern laufen, der eben Hunderttausende von Mitarbeitern hat, in riesigen weltweiten Märkten? Da geht es ja auch sehr stark um Geopolitik. Also wir sagen, ich glaube, wir sind da überhaupt noch nicht, dass die Geschichte noch nicht zu Ende erzählt, um es in diesem Storytelling-Modus von dem Wolfgang Jung zu sagen. Ich glaube, wir sind am Anfang einer sehr, sehr spannenden Reise und es wird sich jetzt zeigen, welche Mehrheiten sich finden, ob das überhaupt aufgeht bei den Bundestagswahlen, die ja jetzt am, glaube ich, 23. Februar stattfinden sollen, wie sich die Menschen da entscheiden und zu welchen Themen mobilisiert wird. Ich glaube, das Thema Migration wird auch bei uns ein Riesenthema sein und wie da die Lösungen und Antworten aussehen, die nicht in einem Resultat münden am Ende, sondern die darin münden, dass genug Signale kommen, dass man sich dem Thema ernsthaft annimmt, ich glaube, darum geht es in erster Linie. Und ja, das Runterbringen der Zahlen. Ich glaube, wir sind an der Belastungsgrenze. Wir kommen jetzt gleich nochmal auf den SEO Day. Also ich meine, wenn ich durch Berlin fahre, sehe ich es ja schon auch. In Köln war es jetzt genauso. In München, selbst da, so als Hochburg des Kapitalismus, muss ich sagen, was mit den Innenstädten passiert, so rein optisch, diese Vermüllung hat ja auch der Pallenberg mal gesagt, als er in Deutschland hier war, der Sascha Pallenberg, dass er im Vergleich zu Taiwan halt eine unglaubliche Vermüllung sieht hier in unseren Städten. Ich glaube, da bedarf es auch nicht viel, um das zu ändern. Aber man muss es halt erstmal sehen. Ne? Das ist so genauso, als wenn du ein Restaurant betreibst oder ein Büro hast und arbeitest du jetzt immer da drin und siehst vielleicht, dass die Leuchtreklame von deinem Geschäft außen irgendwie beschädigt ist oder verblasst ist durch UV-Strahlung. Und in deinen Räumen hängen jetzt irgendwie Spinnenweben. Das fällt dir im Normalbetrieb Betrieb gar nicht auf. Aber das hat natürlich eine Wirkung, wenn andere Leute in deinen Laden kommen. Was für dich normal ist, wie zum Beispiel, ich sehe es oft in so Fastfood-Restaurants oder in Dönerläden, dass sich da auch in Pizzaläden, dass da sich keine Gedanken darüber gemacht wird, wo irgendwelche Verpackungen stehen, wo irgendwelche Gewürze stehen. Und dann sieht es da aus wie Kraut und Rüben. Das kann man ja auch so machen, aber man muss immer wissen, dass das eine Wirkung hat, wenn man in diesen Raum reinkommt. Und diese Wirkung sieht man selbst ja nicht, weil man ja jeden Tag damit sich beschäftigt. Aber mal sich hinzusetzen und zu sagen, entweder ich betrachte es mal wie ein Dritter oder nehme mir Dritte, um die Sachen zu beurteilen, das ist extrem wichtig. Und das ist auch extrem wichtig für das, was die deutsche Wirtschaft erwarten wird oder die europäische Wirtschaft erwarten wird. Nämlich sich mal bewusst zu machen, wo man steppt, wie man steppt und vor allen Dingen, wie man Kosten reduzieren kann. Der große Vorteil von so einer Phase ist ja immer, die Kosten runterzubringen in Bereichen, wo man einfach zu viel Geld ausgegeben hat. Und da kann mir ja keiner erzählen, jeder, der mal einen gewissen Erfolg hatte mit seinem Unternehmen, weiß, dass sowas wie ein Wasserkopf entsteht von Sachen, die man einfach so hat, weil man es kann und dann vergisst und einfach das Geld da ist, um zu hinterfragen, ob die Sachen denn noch notwendig sind. In Drucksituationen passiert genau das. Und das ist wichtig. Und weil ich glaube, dass jetzt Trump da ist und da die deutschen Unternehmen sich schon frühzeitig damit angefangen haben zu beschäftigen, glaube ich, sind wir in einer ganz guten Position. Zumindest im Vergleich zu diesen ganzen Ländern, die jetzt immer benannt werden, auch in der Europäischen Union, die Wachstumsraten über 2% haben, wo wir ja die letzten 2 Jahre ein Minuswachstum von 0,2% hatten. Weil die natürlich in dieser Phase des Wachstums weltpolitisch jetzt nicht so sehr bereit sind, an den Core der Wirtschaftlichkeit eines Landes ranzugehen, weil es denen ja vergleichbar ganz gut geht. Und auch wenn es jetzt für uns ein bisschen schwieriger ist und wir bestimmte Entscheidungen noch treffen müssen, wie zum Beispiel, was machen wir denn jetzt mit der Schuldenbremse bei 60% Staatsverschuldung, die im Vergleich sehr, sehr gering sind, investieren wir jetzt in die Zukunft, wie es jedes Unternehmen ja da draußen auch macht, wenn die eine Vision für die Zukunft haben, dann finanzieren die sich ja nicht aus dem Cashflow in der Regel. Klar, gibt es ein paar Unternehmen, die das machen. Aber in der Regel investierst du ja in die Zukunft. Das ist ja Basis unseres Wirtschaftsdenkens und unseres Wirtschaftssystems. Und da die Schuldenbremse jetzt in der Wirksamkeit zu lassen, erschließt sich mir überhaupt nicht. Ernsthaft. Es darf nicht verwässern. Also es darf nicht in Investitionen laufen, die jetzt im Verteilungskampf enden oder die aus dem Verteilungskampf entstanden sind, wie Sozialleistungen zu verteilen. Das muss im normalen Haushalt irgendwie abgebildet werden über das Steuersystem. Aber Investitionen in Brücken, in Schulen, ey, guckt euch mal, wenn ihr in Berlin seid oder Berliner seid, und das wird ja in anderen Großstädten nicht anders sein, speziell in Großstädten, guckt euch mal diese Schulen an. Guckt euch mal die Toiletten in den Schulen an. Guckt euch mal die Durchdringung mit Digitalmöglichkeiten an, mit Digitalisierungsmöglichkeiten an. Das ist echt jämmerlich. Also wir haben unglaublich viel zu tun. Und das nicht über Investitionen zu lösen, die ja immer auch dazu führen, dass ich die Investitionen in die richtigen Kanäle geben kann, damit die deutsche Gesamtwirtschaft davon profitiert. Das wäre fatal. Ich glaube, das würde uns richtig nach hinten werfen. Und nochmal, es geht nicht darum, Wohlstand zu verteilen, sondern in die Infrastruktur von morgen zu investieren. Und dieses Argument von, das muss ja die nächste Generation bezahlen. Ja, Aber die sind auch die Profiteure davon. Wenn jetzt die Brücken in den nächsten 20 Jahren gebaut werden mit viel Einsatz oder städteplanerisch oder irgendwas gemacht wird, was uns als Land wirtschaftlich dient, dann ist die Generation, die davon profitiert, wenn alles gut geht, natürlich die Generation danach. Dafür machen wir das ja. Und da ist doch nichts Negatives bei, sondern da sehe ich nur positive Sachen drin. Kein Schüler, der jetzt irgendwie sich denkt, ja, die Schulden möchte ich nicht machen, möchte auf einem versifften Klo in irgendeiner ranzigen Schule sitzen, sondern würde ganz gerne, dass auch da, wo er jetzt lernt oder in Zukunft gelernt wird, das unter humanen Gesichtspunkten stattfindet und würde das doch als Investition in die Zukunft sehen und in die richtige Richtung. Also ich glaube da an die Verlagerung nicht in Richtung nächste Generation, weil ich glaube, das ist Quatsch. Die nächste Generation wird davon profitieren. Und wie man das regelt, ob man das über Sondervermögen wieder macht, über Absetzung der Schuldenbremse oder Aussetzung der Schuldenbremse für bestimmte Ziele, die wir angehen, keine Ahnung. Aber wir müssen investieren. Gerade bei dem Schuldenstand, den wir international haben, sind wir einfach in der Verpflichtung, eigentlich das System irgendwie anzuschieben oder am Basis von Zinslast oder so dafür zu sorgen, dass hier Bereinigungen stattfinden und dass wir wieder ins Bauen kommen zum Beispiel, weil wir einfach in den Großstädten, in den Ballungsräumen zu wenig Wohnraum haben oder irgendwie eine Taktik hinkriegen oder eine Strategie hinkriegen, wie wir die Leute wieder von den Städten in den ländlichen Raum bekommen, wo ja Wohnraum auch noch da ist. Okay, also alles, was ich gerade gesagt habe, soll eigentlich dazu führen, dass ihr vielleicht ein bisschen Glauben zurückbekommt, dass es eigentlich vorangeht, dass wir auf dem richtigen Weg sind und dass wir fern weg davon sind, eigentlich Trübsal blasen zu müssen, sondern eigentlich liegt es an uns, an jedem Einzelnen. Jeder, der jetzt hier zuhört, muss für sich sein eigenes Chakra entwickeln, um in Zukunft kraftvoll zubeißen zu können. Und daran glaube ich so ein bisschen. Ich bin sowieso ein Freund von dem guten Herrn Habeck. Ich mag die Art der Kommunikation. Ich finde, dass er auch einer der Ersten ist, die in der politischen Kommunikation diese Zuversicht ausströmen wollen, auch wenn sie natürlich gegen Depression anreden muss. Aber leider hat sich gezeigt, dass er in den letzten 3 Jahren sehr, sehr große Schrittfehler gemacht hat in der Hauptkommunikation. Also ist ja immer noch eine Frage, ob ich mit der politischen Grundkommunikation zufrieden bin. Aber wenn in entscheidenden Fragen, wie zum Beispiel dem Heizungsgesetz oder in der Ewang-Prämie so abgelost wird, dann passen die Sachen nicht mehr zusammen. Und so grundsätzlich ist ja auch der Kanzlerkandidat, nennt er sich ja jetzt, einer Partei, die halt nicht die Habeck-Partei ist, sondern die Grünen sind. Und da sind auch ein paar Meinungen mit drin, gerade was Migration anbelangt, die ich nicht teilen kann. Deswegen muss ich die Person Habeck immer noch von der Partei trennen. Aber diese Art der politischen Kommunikation, der Kommunikation, die wir untereinander auch haben, vielleicht zwischenmenschlich, toleranter zu werden, den anderen zuzuhören, Fehler einzugestehen und neue Möglichkeiten zuzulassen, da können wir uns, glaube ich, insgesamt eine Scheibe von abschneiden. Und da gibt's unglaublich viele Möglichkeiten. So, das mal ein bisschen zur Weltpolitik. Hat jetzt nochmal 23 Minuten gekostet. So sorry. Ich wollte aber noch in ein wichtiges Thema reingehen. Ich war in der letzten Woche auf dem SEO Day in Köln beim Fabian Rossbacher. Erstmal liebe Grüße an dich da, lieber Fabian. Ich fand das wieder, ich war jetzt ein paar Jahre nicht da. Ich fand es wirklich sehr, sehr gut. Vielleicht auch aus meiner Perspektive rausgesehen, dass ich jetzt ein bisschen anders auf bestimmte Sachen blicke und selbst auch Veranstalter bin. Ich fand es aber wirklich sehr, sehr bereichernd. Und bestimmte Sachen waren für mich bereichernder als andere Sachen. Ist klar, jeder guckt mit seiner Brille darauf. Ein paar Sachen möchte ich gerne herausstellen. Ich habe mich auf den Fluren mit sehr vielen Menschen unterhalten, die ich schon sehr, sehr viele Jahre kenne, die ich aber leider viel zu selten treffe, wo aber in der Basis anscheinend über die Jahre so ein Grundvertrauensverhältnis entstanden ist, dass man über bestimmte Sachen etwas offener reden kann. Und da geht es gerade so darum, wie es Agenturen aktuell geht, wie man Veränderungen zulässt, was Corona mit einem gemacht hat, wie bestimmte Geschäfts- und Lebensmodelle sich entwickelt haben. Da wirst du, wenn du bei LinkedIn guckst, ja eigentlich immer nur überhäuft mit, ey, Chaka, Gross und wo geht's zur nächsten Million? Ich glaube, die Wahrheit sieht ganz anders aus, auch im Bereich Online-Marketing. Und die Lage ist intern viel schwieriger, als viele da draußen, so wenn man LinkedIn beobachtet, halt sehen können. Und da bin ich wieder genau an dem Punkt, die Lage ist die letzten 4 Jahre unglaublich schwierig gewesen für viele, auch im Online-Marketing, muss man schon so sehen. Gerade Leute, die so eine Mischung hatten aus Affiliate-Marketing und Agenturgeschäft. Ich glaube, da ist eine Menge im Umbruch gewesen, weil einfach die Affiliate-Projekte sich nicht so entwickelt haben, wie man das so mit den Google-Updates sich auch erwünscht hat. Aber alles führt dazu, dass viele Leute merken, dass sie halt mit kleineren Einheiten oder mit kostenreduzierten Einheiten, mit Einheiten, die nochmal durchdacht worden sind, neu das Geschäftsmodell nochmal angegangen ist, dass die Unternehmen, die daraus entstehen, wirtschaftlich viel, viel stärker sind als vorher. Also so eine Geschichte war, die ich oft gehört habe und die ja auch in meinem Mindset so da ist, dass ich unglaublich viel, auch durch meine eigenen Fehlentscheidungen, muss ich dazu sagen, Geld und Gewinn verbrannt habe durch falsche Personalentscheidungen und dieser mehr von der Geschichte, dass mehr Personal geiler ist und mehr Größe zeigt nach außen und dadurch signalisiert, dass man erfolgreicher ist. An diese Geschichte glaube ich überhaupt gar nicht mehr, weil dieser Erfolg bei mir und bei vielen anderen, die ich getroffen habe, wie gesagt, und nicht nur auf dem SEO-Day, sondern bei vielen anderen, einfach dieses persönliche Glücksgefühl nicht mehr so beinhaltet hat. Also so das Grundrauschen ist eigentlich, dass man sich als Unternehmer ja irgendwie viel mehr mit den Sachen beschäftigt, auf die man keinen Bock hat. Also diese ganzen Randbereiche von HR-Verwaltung, diese Problematik von speziell in dem Bereich, wenn man so über 10 Mitarbeiter kommt, eine zweite Ebene einzuführen, die Fragilität, die daraus entsteht, die richtigen Leute einzustellen, die richtigen Geschäftsentscheidungen zu treffen, um dann einfach auch eine Payroll von 20 bis 50 Mann abbilden zu können, die richtigen Sales-Hebel einzuleiten. Das ist alles unglaublich schwierig und da kann man Spaß dran haben. Aber ich glaube, viele merken genau in der Phase, dass das nicht das ist, was ihr Lebensglück beschert. Und das ist auch meine Erkenntnis. Und ich bin jetzt nach vielen Jahren des Umbaus und wir sind, glaube ich, so Anfang des nächsten Jahres fertig mit dem Umbau hier. Ein deutlich glücklicherer Unternehmer, als ich es im Vorfeld von Growth und Versuchen war zu wachsen und viele Sachen auch mit hohem Kapitalrisiko umzusetzen. Da bin ich deutlich weiter jetzt. Und ich hatte so das Gefühl, dass ich auf den Fluren auf dem SEO Day viele Leute getroffen habe, wenn ich offen da mit dem Thema umgegangen bin, die mir offen eben zurückgespiegelt haben, dass sie ähnlich denken. Und das ist ein Teil des Umbruchs in dieser Gesellschaft, glaube ich, dass man sich dessen bewusst wird. Gerade auch welche Unternehmen, also es sind ja unglaublich viele Menschen Unternehmer geworden in den letzten Jahrzehnten. Und die meisten haben ihr Wissen aus Büchern gehabt irgendwie und nicht, weil sie durch Eltern oder so das vorgelebt bekommen haben. Und woher sollen die Erkenntnis bekommen, wenn in den Büchern immer nur Growth und die erste Million steht? Das kannst du nur machen, indem du dir selbst die Finger verbrannt hast oder selbst mit Erfolg hast lernen umgehen müssen und das strukturieren konntest und selbst entdecken konntest, ob das was für dich ist oder nicht. Das heißt, durch den Weg musst du ja gehen und das wird nie in Büchern stehen, sondern den Weg musst du persönlich entscheiden und der liegt auch nicht nur an dir, sondern der liegt auch, ein bisschen muss man Glück in dem Thema auch haben, gerade in dem Thema zweite Instanz, in Agenturen gerade. Wie oft habe ich das gehört, dass man eine Zwischeninstanz eingebaut hat und sich dann rauskristallisiert hat, dass die Menschen, die man da ausgesucht hat, doch nicht diesem Ideal entsprochen haben, den man sich erhofft hat. Oder dass ganze Führungsstrukturen sich zusammengetan haben, weil die natürlich auch mehr miteinander zu tun haben, sich dann selbstständig gemacht haben oder ganz zu anderen Unternehmen gewechselt sind und dir dann diese ganze Führungsstruktur, die du mit viel Mühe aufgebaut hast, einfach wieder weggebrochen ist. Und na klar, liegt es dann auch ein bisschen an deiner eigenen Stärke als Unternehmer, liegt aber auch natürlich an den Margen, die dein Produkt erwirtschaftet, ob du, also wie viele Anläufe du machen kannst, um denn diese richtige Instanz einzuziehen. Das ist, glaube ich, unglaublich schwierig und da scheitert es, glaube ich, an diesem Mikromoment noch nicht mal, ob man selbst ein guter Unternehmer ist. Ich glaube, wenn ich da die richtigen Entscheidungen in der Vergangenheit getroffen hätte und Corona jetzt nicht da wäre, hätte ich vielleicht am Unternehmertum auch mehr Spaß gehabt. Aber es ist unglaublich fragil und in meinem Fall hat das nicht so gut funktioniert. Und einfach sehr viele Leute zu treffen, wo das auch nicht so gut funktioniert hat, zeigt mir ja, dass ich da zumindest nicht alleine bin. Und dennoch ein unglaublich wirtschaftliches Geschäftsmodell aufbauen konnte. Also erstmal dazu, dafür vielen Dank, dass das ein Event war, wo sich diese Leute getroffen haben, mit denen ich diese Informationen austauschen konnte. Zeigt mir auch wieder, dass diese Offline-Events einen Wert haben, abseits von dem ganzen Online-Business, haben diese persönlichen Treffen einen unglaublichen Wert, weil diese Metaebene, die ich da erlebt habe, wirklich, wirklich sehr, sehr wertvoll ist. So, dann habe ich mir auch ein paar Sessions angeguckt. Also erstmal habe ich auch eine Session gehalten in einem Thema, was so ein Gefühlsthema war, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich hatte 25 Minuten, um 5 SEO oder perfekt funktionierende, glaube ich, habe ich es genannt, SEO-Silo-Taktiken besprochen habe. Das war ein bisschen viel. In der Vorbereitung habe ich gemerkt, dass 3 vielleicht ideal gewesen wäre. Ich bin ehrlich gesagt von einer Dreiviertelstunde Speaker-Slot ausgegangen, liegt aber daran, dass ich mich nicht richtig informiert habe in meiner Krankheit. Waren 25 Minuten, deswegen sind es nachher 4 Silo-Techniken geworden. Und die basierten so ein bisschen darauf, dass ich denke, dass viele Leute speziell in der Suchmaschinenoptimierung aktuell in so einem Lähmungszustand sind, bestimmte Inhalte auszuspielen, obwohl die Möglichkeit da wäre jetzt, also das Fenster gerade sperrangelweit offen ist, weil sie Angst haben davor, sich die Finger zu verbrennen. Und das meint in erster Linie so Sachen wie Glossare, Ratgeber oder Spezialratgeber, Spezialglossare oder so Sachen wie Social to SEO nenne ich das immer ganz gerne. Also wenn du Inhalte, die du auf LinkedIn meinetwegen postest, nochmal verwertest auf deinen eigenen Seiten, also auf deinem Own-Content direkt, da entstehen ja zurzeit durch AI unglaubliche Möglichkeiten. Und darüber habe ich ein bisschen philosophiert. Da waren auch, weiß ich nicht, also der Raum war relativ voll. Da waren ein paar Leute da. Ich weiß nicht, welche Erwartungshaltung die hatten. Ich kann ja immer nur die Perspektive anbieten, die ich selbst so im Kopf habe. Mein Ziel war aber eigentlich, für diesen Bereich dieser Angst, dem ein bisschen entgegenzuwirken, speziell mit der SEO-Brille halt gesehen, weil ich das schon mal erlebt habe, dass nach dem Pinguin-Update die Leute auch in so eine Schockstarre verfallen sind und auch jetzt noch ganz viele, auch sehr, sehr bekannte SEOs da draußen rumlaufen, die sagen, Linkbuilding, das machen wir ja nicht, weil das macht man nicht mehr so in der Art. Dabei ist Linkbuilding nachgewiesenerweise, auch wenn die Anteile vielleicht sich verschoben haben, relativ nachweisbar immer noch Teil des Algorithmus, des Ranking-Algorithmus ist. Also das zu verleugnen, auch wenn man über die Qualität der Maßnahmen natürlich immer nicht streiten kann, weil das ist relativ klar, dass man da auf Qualität achten muss. Aber Linkbuilding zu lassen, weil man Angst vor der Reaktion im Google-Algorithmus hat, das ist, glaube ich, eine schwache Leistung, um so eine Prediction zu machen, wo es denn mit Google hingeht. Und dafür wollte ich so ein bisschen sensibilisieren. Ich habe nach der Session, ein paar Leute haben mich angesprochen, die haben, glaube ich, verstanden, wo ich hin wollte. Und was aber faszinierend ist, dass daraus jetzt im Anschluss, und das ist vielleicht bei so Events so, dass man sich erstmal nach so einem Event hinsetzt und reflektiert, was der Einzelne da gesagt hat, dass da sich anscheinend ein paar Leute Gedanken gemacht haben darüber, was ich gesagt habe. Und ein Post, den ich liebe jetzt schon dafür, also geht raus an Maximilian D. Moore, muss man ja sagen. Da komme ich vielleicht gleich nochmal zu, weil er eine fantastische Session gehalten hat zum Thema Entitäten, die ich schon kannte, aber die ich vor langer Zeit in die Richtung komischerweise schon gesehen hatte, wo ich aber jetzt denke, ja, war nochmal zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle den Inhalt zu konsumieren. Der hat meine eigene Session in einem Kommentar auf LinkedIn reflektiert und gesagt, dass er meine Session als Aufruf verstanden hat, das Netz voll zu spammen. Und das finde ich sehr, sehr spannend, weil es anscheinend in der SEO-Community solche Reflexe gibt, dass man sagt, okay, holistische Inhalte sollen 5000 Wörter haben. Ein Glossareintrag soll 100 Wörter haben. Ein Glossareintrag mit 100 Wörtern ist gleich Spam. Diese einfachen Antworten auf eine komplexe Welt, die aktuell in Google da entsteht, also da bin ich ehrlich gesagt wirklich erstaunt drüber. Oder auch vielleicht nicht erstaunt, weil die Welt ja so ist. Ich meine, die Wahlen in Amerika haben uns ja gezeigt, dass die Welt viel einfacher denkt, als der ein oder andere sich da Gedanken bereit ist zu machen da draußen. Aber wenn jemand wie Maximilian Moore eben mich gleich in so eine Spam-Ecke schiebt und nicht diese Option einarbeitet, dass man jegliche Form von URL-Inhalt, also von Seiteninhalt, von Landingpage-Inhalt, an die Bedürfnisse von EAT oder Entitäten oder von Your Money, Your Life oder irgendwie wie Google in der Zukunft die Spreu von Weizen trennen will, dann fühle ich mich eigentlich sehr, sehr viel verstanden, muss ich sagen. Und dann denke ich auch manchmal, und das nehme ich dann auch persönlich, weil das ja so irgendwie die Intelligenz, die ich irgendwie ausstrahle, auf ein Level bringt, was ich nicht toll finde. Also wenn man jetzt wirklich das versteht als Aufruf, das Netz voll zu spammen, dann fühle ich mich wirklich falsch verstanden. Und die Frage ist aber, und das ist eine Frage, die kann ich gar nicht so beantworten, wo fängt denn Spam an und wo hört's auf? Und da würden mich mal eure Ideen auch oder eure Meinung dazu interessieren. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare in Social Media denn schreiben oder das in euren eigenen Publikationen mit aufnehmen. Was ist denn Spam eigentlich? Und für mich ist Spam einfach sinnlos ins Netz gedrückter Inhalt, der keiner Logik folgt und der keinem Nutzerinteresse irgendwie entspricht. Und das war natürlich früher so. Ich meine, Max und ich, wir kommen aus Zeiten, wo das als Arbitragemittel radikal eingesetzt wurde. Deswegen verstehe ich grundsätzlich, wo diese Denke herkommt. Und er hat in seiner Reaktion auch Beispiele genannt. Nämlich er war ja mal, ich weiß gar nicht, welche Position du da hattest, Max, aber ich glaube, ein ziemlich hohes Tier, zumindest im SEO-Team, ich glaube, du warst so Head of SEO, in der Bild. Und da gab es genau diese Silo-Bildung schon 2011, 2012. Also hat man probiert, diese Silos anzulegen. Und darauf hat er natürlich verwiesen und hat ja gezeigt, wie nicht erfolgreich dieses Modell war, obwohl man schon mit SEO und interner Verlinkung und ja mit anderen Sachen sehr gut gearbeitet hat. Jetzt habe ich mir mal die Seiten angeguckt und meine erste Reaktion war, Spam war nicht meine erste Reaktion, zumindest nicht durch den Inhalt ausgelöst, sondern Spam ausgelöst durch dieses Wissen darum, dass alle großen Publikationen da draußen ja ihre Werbung abrechnen über Page Impressions oder über Einblendungen. Und wer sich mal die Bildseite angeguckt hat oder viele andere, also Bild ist jetzt nur ein Beispiel dafür, ja, ist bei vielen anderen Verlagsseiten und so genauso. Wer sich mal die Seite anguckt, der weiß, dass diese Konstrukte an was ganz anderem scheitern, nämlich an diesen massiven Werbeeinblendungen. Und an dieser unkontrollierten Verlinkung über Flächen, die man eben vermarktet. Und das ist ein völlig anderer Ansatzpunkt, als wenn ich davon ausgehe, dass man ein strukturiertes, SEO-optimiertes Siloing für eine normale Mittelstandsseite macht. Und ich meine, es gibt ja gute Beispiele dafür. Guckt euch mal das Write-Glossar an. Das ist der größte Treiber für Traffic und für Sichtbarkeit, die es so in unserem SEO-Umfeld gibt. Die Möglichkeiten, die daraus entstehen, was die OMR mit Inhalten gemacht haben. Also es gibt ganz, ganz viele Beispiele, wo es unglaublich gut funktioniert und wo es natürlich in Teilen ein bisschen auch an der Domainstärke liegt, ob diese Silos denn funktionieren und wie die interne Verlinkung funktioniert. Aber Bild mit Verlaub und alle anderen oder viele Verlagsseiten, NTV oder so, also die sind das schlechteste Beispiel, um jetzt von Erfolg zu reden auf dem Level. Mal davon abgesehen, sind es auch Bereiche, die Massen-URLs anlegen und die immer ja ganz schnell in den Bereich der eigenen Kannibalisierung reinkommen. Das ist also kein gutes Beispiel im Vergleich zu einer normalen Mittelstandsseite, wo ich mir über die Informationsarchitektur, Navigationsarchitektur und damit die Silos wirklich noch Gedanken machen kann, um da jetzt Inhalte ins Netz zu stellen, die halt zu meinem Inhalt passen, die auch einen Sinn ergeben für den Nutzer. Also ein Glossar ist ja eine weitergehende Erklärungsseite zu Inhalten, die ich noch anbiete, wenn irgendwelche Fragen entstehen. Und wenn ich diese Glossarseiten halt angehe, indem ich einfach mit irgendeiner AI 100 Wörter rausballer, dann entspricht das ja nicht der meiner Idealvorstellung. Dann können 100 Wörter auch bedeuten, dass ich mit den 100 Wörtern in einer Relation von Suchvolumen zu Wettbewerb zu einem guten Ranking komme. Und dann kann ich mir hinterher Gedanken darüber machen, ob das Inhalt ist, den ich noch weiter anpacken muss, damit er noch besser wird, damit er besser konvertiert etc. pp. Aber die 100 Wörter sind halt kein Spam-Signal. Also die werden von vielen Filtern natürlich als Thin-Content targetiert, aber im Grunde reicht das vielleicht. Aber mein Ziel ist es nicht, sondern mein Ziel ist eigentlich auf jeder Landingpage, die man baut, die beste Antwort zu liefern und die umfangreichste Antwort zu liefern und die Antwort zu liefern, die die meisten Besucher einer Seite, die dann über eine bestimmte Keyword-Kombination kommen, erwarten. Wo sie nicht mehr zurückspringen müssen, weil sie bei der Seite, bei der URL, bei den Inhalten umfangreiche Informationen bekommen. Und umfangreich heißt nicht nur, dass da unglaublich viele Wörter und Buchstaben jetzt entstehen müssen, sondern umfangreich heißt eben auch, dass diese Texte, und bei der Bits waren zum Beispiel nur Texte da, mit Bebilderung unterstützt werden. Also so wie es so ein Olaf Kopp zum Beispiel macht mit seinen ganzen Entitätserklärungen oder EAT-Erklärungen, dass er dem immer eine Grafik zur Erklärung beigibt, also so eine Informationsgrafik, dass man diese Themen noch ein bisschen auflockert und dass man Formate schafft, die den Usern in bestimmten Lebenssituationen die Möglichkeit eröffnen, diesen Inhalt auch zu konsumieren. Mein bestes Beispiel ist immer, ich sitze in der U-Bahn in Berlin und die ruckelt halt ein bisschen. Nicht die beste Situation, um Texte zu lesen. Wenn ich aber in demselben Artikel die Möglichkeit habe, einen Audiofile mir anzuhören oder mir ein YouTube-Video anzuhören, wo die Inhalte gesprochen oder visuell noch unterstützt werden, dann bleibe ich erstmal länger auf der Seite und kriege da meine Antworten, springe dann vielleicht nicht mehr zurück in die SERPs und bin noch der Lebenssituation des Users in dem Moment, und darauf kommt es an, in dem Moment habe ich entsprochen und dem eine entsprechende Lösung gegeben. Das heißt, alles, was so AI in Sachen Suchmaschinenoptimierung und in Sachen Suchmaschinen und wie Ergebnisse irgendwann mal aussehen werden, folgt und EAT folgt, folgt doch genau diesem multimedialen Anspruch, mehrere Formate zu bespielen, um Menschen die Inhalte in bestimmten Lebenssituationen mit bestimmten Formaten so umfangreich abzubilden, dass auch umfangreich eine Antwort entsteht, die dann dazu führt, dass ich zufrieden bin mit dem Angebot und mir dann auch vielleicht die Marke merke, wo ich diese Antwort bekommen habe. Und selbst wenn ich jetzt, also ich könnte das jetzt noch ausufernd beschreiben, aber ich glaube, als ich die Session gewählt habe, habe ich genau an diesen Punkt gedacht. Und wenn es ein Ziel gab, was ich da rausstellen wollte, und das kam vielleicht gar nicht so richtig raus, und das ist dann mein Fehler, weil ich wieder die Kommunikation oder die Bebilderung auch von meinem Content meiner Session und damit die Slides auch nicht vielleicht richtig erstellt habe, um diese Botschaft rüberzubringen. Es geht darum, diese Schockstarre zu verlassen und diesen Moment der Effizienz, der jetzt so da ist, wie es vorher nie da war, weil ich diese AI benutzen kann, dass ich den jetzt nutze, um Inhalte zu bespielen, die noch relativ unterbesetzt sind. Und da ist jetzt das Fenster unglaublich weit auf. Und ich hatte eine Grafik in meinen Slides, wo ein Roboter durch ein Fenster auf einen Spielplatz geguckt hat. Und genau so ist das in meiner Denkwelt. Dieses Fenster ist sperrangelweit auf. wir können es jetzt benutzen und zurzeit schaut die AI uns zu, was wir da machen. Und wird es dann in irgendeiner Form bewerten, keine Frage. Und es kann natürlich im Extremfall dazu führen, dass irgendwelche Inhalte, weil sie eben doch Sync-Content gewertet werden, aus dem Index verschwinden oder degerankt werden. Das kann passieren. Es kann aber genauso gut bedeuten, dass manche Silos als wertvoll erkannt werden und euch nach oben spülen. Und diese Option ist für mich größer als die Option, dass die derankt werden, wenn ich halt zum Beispiel, also die größte Gefahr ist in dem Bereich, zum Beispiel, dass ich zu viel Werbung darauf klatsche, wie es die Bild gemacht hat. Also genau das ist die gegenteilige Entwicklung. Wenn ich aber einen sinnvollen Container da aufbaue, wo ich gute User-Signale habe, wo ich eine gute CTR habe, dann zahlt das auf ein Ziel ein. Und diese Möglichkeit habe ich jetzt, diese Möglichkeit zu nutzen und damit schneller zu sein als meine Konkurrenz vielleicht. Das ist ja die große Möglichkeit, die da dran steht. Und muss ich jetzt Angst davor haben? Muss ich jetzt Angst davor haben, dass der Traffic, der da rauskommt, vielleicht nicht konversionsstark genug ist? Nein. Erstmal muss ich Traffic haben und dann kann ich mir darüber Gedanken machen, ob Conversion da drin möglich ist oder nicht. Und das liegt ja an meinem Aufbau des Glossars zum Beispiel. Ich meine mit einem Glossar natürlich nicht, dass irgendjemand, der jetzt Perlongstrumpfhosen anbietet, über irgendwelche technischen Themen redet. Da ist vielleicht auch eine Denkkrücke möglich, aber so grundsätzlich sollte man ja im Thema bleiben und einfach Fragen beantworten, die Leute in meinem Denkuniversum haben. Und dann kann es ja eigentlich nie so richtig schlecht sein, wenn man es nicht übertreibt. Und da ist nochmal gesehen, die Werbung der größte Hebel. Also ich habe zum Beispiel in der Vorbereitung auf meine Session gesehen, dass die Verbindung, und da muss ich jetzt mal Morfire loben, mit ihren Ratgebern, wie sie Inhalte von Ratgebern zum Beispiel, auch wenn die Inhalte der Ratgeber selbst nicht so HTML und textlastig sind, da könnte man sicherlich noch eine Menge machen, aber wie in anderen Content-Bereichen auf bestimmte Glossare hingewiesen wird und damit eine Conversion erzeugt wird, so crossmedial im eigenen Inhalt, das ist schon sehr gut gelöst. Und das habe ich auch bei anderen gesehen. Ich sehe aber auch andere Bereiche, wo Glossare aufgesetzt werden und wo das eben nicht passiert. Und woran liegt das? Da will ich auch nochmal darauf hinweisen, weil eben diese Form der Produktion im normalen Ablauf, im normalen täglichen Business einfacher ist. Also man muss sich ja mal vorstellen, du baust jetzt einen Glossar oder eine Ratgeberseite. Und dann bist du zu Anfang relativ unbeholfen in dem Bereich. Du hast da Personal, mit dem du agieren musst und du probierst das so effizient wie möglich zu gestalten. Daraus entsteht in der Regel ein Prozess, wie Inhalte entstanden werden und entstehen. Und wenn du diesen Prozess erstmal hast und die Leute so cozy damit sind und merken, dass das funktioniert, dann macht ein Mensch immer gerne das, was eben funktioniert. Er fühlt sich sicher in dem Bereich, was er erstellt. Der Output ist okay. Wenige Leute werden hinterfragen, ob das dann sicher ist oder nicht sicher ist. Das heißt, also der Ablauf wird immer gleich sein. So ticken wir Menschen halt. Aber ich würde immer daran denken, dann alle 3 Monate meinetwegen, ist so ein Tonus, den ich immer ganz gerne nutze, sich alle 3 Monate strategisch noch oder taktisch nochmal mit dem Thema zu beschäftigen und alle 3 Monate auch 1 Monat zu haben, wo man statt Content-Produktion, also entweder die Content-Produktion, die Neuproduktion zurückfährt oder sich einfach 1 Monat mal dafür entscheidet, nur an Bestandscontent zu arbeiten. Und dazu gehört auch, sich erstmal bewusst zu machen, was von der Arbeit der Vergangenheit eigentlich jetzt gut funktioniert hat und was weniger gut funktioniert hat. Und sich dann auf Basis von so Ergebnissen, die man gar nicht so auf dem Schirm hatte, und das ist ja ein Massenproblem, das muss man erstmal für sich visualisieren, dass man an die Content-Bereiche dann nochmal rangeht, dann gezielt meinetwegen Hotjar aufschaltet, gucken, wie sich die Menschen darin bewegen, also darin in den Seiten bewegen und dann nochmal zu einer Optimierung kommt, weil man vielleicht auch gesehen hat, dass bestimmte Keyword-Kombinationen aufpoppen in Systrix und Co., die man selbst vorher gar nicht auf dem Schirm hatte, die aber Suchvolumen haben und wenig Konkurrenz haben, dass man da an die Inhalte nochmal in der Erweiterung rangeht, bestimmte Fragen nochmal beantwortet. Und das muss man auch Teil des Prozesses werden lassen, ne? Also immer den Prozess erweitern. Und das geht oftmals gar nicht so im eigenen Saft, sondern das ist, glaube ich, die große Stärke von Beratern, die dann von außen immer mit so einer anderen Brille darauf gucken, ob man denn noch in Spur ist, nicht nur in Form des Prozesses an sich, sondern auch der Prozesserweiterung, um den Prozess am Ende des Tages auf die Domain bezogen oder auf das Projekt bezogen erfolgreicher zu machen. Ja, also das zu dem Thema, das war mir nochmal wichtig. Wer sich da nochmal austauschen will, auch Max, hier nochmal der Aufruf, wenn wir uns darüber nochmal, jetzt war es ein bisschen kurzfristig nach dem SEO Day, aber wenn du da Bock hast, nochmal mit mir darüber zu reden im Vane Podcast, gerade was diese Inhalte anbelangt, diese Abgrenzung von Spam und diese Lähmung, die da draußen entstanden ist in der Content-Produktion, da würde ich mich gerne nochmal mit dir austauschen, dann melde ich doch einfach nochmal bei mir. Und der dritte Bereich, und dann habe ich die Stunde auch schon wieder voll, so schnell geht es halt auch, wenn man hier loslabert, ist der Bereich, der mir in den letzten Tagen nochmal so bewusst geworden ist, auch als ich vielleicht über das Thema, was wir eben gerade besprochen haben, mit Content-Produktion und die Anreicherung mit EAT-Signalen und Nutzersignalen und Entitäten, ich habe, glaube ich, mehrmals auf dem SEO Day jetzt wieder diese Formulierung gehört, SEO ist tot, mit dem Zusatz, nee, ist ja gar nicht tot, wird auch nie sterben. Aber mit diesem Wortspiel wird halt eine Menge hantiert, das muss man schon sagen. Und das Thema, was ich irgendwie so rauskristallisiert habe aus dem SEO Day, ist ja für mich schon in einer gewissen Maße nicht der Tod von SEO, aber in bestimmten Bereichen schon die Entwicklung, dass bestimmte Bereiche halt einfach SEO nicht mehr nutzen werden können und damit in diesen partiellen Bereichen SEO tot ist oder SEO stirbt. Das muss man ehrlicherweise sagen. Was meine ich damit? Will ich jetzt mal kurz erklären. Wir reden immer davon, dass Content King ist, dass SEO sich mit Content verbinden muss, um dann Inhalte zu schaffen, die für den Nutzer unglaublich wertvoll sind. Also diese Floskel von du musst den besten Inhalt bauen, die ist natürlich schon peinlich mittlerweile. Aber es ist ja so, dass die Leute, die an dem Projekt dran sind, dass die für den Zeitpunkt, an dem sie einen Content kreieren, der ihnen möglich, also den Content baut, der ihnen zu dem Zeitpunkt finanziell und intellektuell möglich ist. Der Anspruch muss ja da sein. Und um aber jetzt dem Algorithmus der Zukunft zu entsprechen, und da wird EAT, Entitäten und Nutzerverhalten, wird unglaublich wichtiger Faktor werden. Das wissen wir ja jetzt. Und wer einmal diese Chrome-Histogramm-Funktion in Chrome benutzt hat und sieht, wie viel Sachen die auf einer Seite im Live-Betrieb tracken, in Kombination mit den Leaks, die von Google rausgekommen sind, der weiß ja, dass diese Benutzersignale unglaublich wertvoll sein werden und auch die Zielrichtung gut von böse zu unterscheiden, ohne zu wissen, was die Unterscheidung zwischen gut und böse ist, weil es entscheidet ja immer irgendjemand. Aber setzen wir mal davor voraus, dass Google noch das Gute im Sinn hat, im Gegensatz zu Elon Musk, dann wird es ja um diese Entscheidung, diese Trennung von EAT schon sehr massiv gehen in der Zukunft. Und dazu gehört eben, dass ich gute Inhalte baue. Ich habe ein bisschen eben schon ausgeführt, dass ich glaube, dass gute Inhalte sehr, sehr stark mit Vertrauensbildung, mit vertrauensbildenden Content-Formaten zu tun haben, mit Struktur von Seiten, wie verlässlich bestimmte Sachen sind, die ich selbst publiziere, welche Menschen publizieren, die einen gewissen Ruf haben oder eine gewisse Reputation haben. Das ist, glaube ich, unglaublich wichtig. Für mich ist immer so ein Beispiel Liebschau und Bracht, die eigentlich auch aus der Versenkung kamen, die dann über, also wo der Physiotherapeut, nämlich Herr Bracht oder Herr Liebschau, einer von den beiden, weiß gar nicht immer, wen ich da sehe, die ja auch Teil von einer Masse von Physiotherapeuten waren, die sich aber da ihren Ruf, ihre Expertise rausgearbeitet haben, erstmal durch holistische Inhalte, die ja SEO-mäßig super performt haben, die mit dem Bewusstsein darüber entstanden sind, einen YouTube-Kanal anzufangen, die dann diesen Inhalt, den sie hatten, über YouTube und über Text und holistische Landingpages zu Publikationen im Printbereich gekommen sind, die ganze Behandlungspläne und Merchandise, sondern jetzt komme ich auf das Wort nicht, sondern die auf Franchise basieren, dass jetzt Leute rumlaufen mit diesem Label geprüfter Physiotherapeut nach Liebschau und Bracht, also 1000 Faktoren genutzt haben, um auf die Reputation auch nach EAT einzuzahlen. Darum wird's gehen. Aber was wir dabei vergessen, ist ja, dass das immer eine Investition in die Zukunft ist und dass die Kosten extrem steigen werden, um das zu publizieren. Ich gehe jetzt mal einfach auf ein grundsätzliches Modell ein. Für den normalen deutschen Mittelstand, wo man denkt, dass da ein Angebot da ist, wo Traktion da ist und wo auch Suchvolumen vorhanden ist. Dann sind so die Basisabrechnungsmodelle von deutschen Agenturen, würde ich jetzt mal so sagen, liegt so im Bereich 2000 Euro. Also für 2000 Euro würde so eine Agentur das rundum glücklich Paket anbieten. Einfach aus der Tatsache heraus, dass, glaube ich, größere Beträge für den deutschen Mittelstand eher schwierig zu verkaufen sind. Und eigentlich wusste man ja in der Zeit, wo man nur Text generiert hat, vielleicht nur ein paar Bilder generiert hat und eigentlich die Dienstleistung in Form von Strukturbildung angeboten hat und Kontrolle über Tools angeboten hat, dass das in Zukunft so wenig sein wird. Jetzt nehme ich mal die Basisdienstleistung von dieser Strukturierung in Form auch von Inhalten, also erstmal die Strukturierung grundsätzlich und dann mit ein bisschen Inhaltbau, meinetwegen so 3 bis 5 URLs, die gebaut werden, egal in welchem Silo die gebaut werden, eher 3 als 5 würde ich jetzt mal sagen bei 2000 Euro, wenn die einigermaßen holistisch gebaut sind, obwohl da, also die Regel ist ja, dass also das Bild mit Text kombiniert wird, weil es schon die effizienteste Form ist, aber gehen wir mal davon aus, dass die Bilder noch mit Informationsgrafiken angereichert werden, die dann zu mehr Benutzerzufriedenheit führt, dann wird man vielleicht so auf 3 Inhalte kommen. Und jetzt nehme ich diese 2000 Euro für 3 Inhalte und setze jetzt einfach mal das Thema Video rauf. Da kommen mindestens 1000 Euro monatlich dazu, eher mehr, wenn man sich dem Thema wirklich widmet und wirklich auch was in die Suche von Google eingeben will, weil weil das natürlich Teil des Google-Universums ist. Und das könnte ich jetzt noch erweitern mit Podcast oder mit irgendwelchen Bewegtformaten in Form von animierten GIFs oder so oder die Verbindung zu Social Media da irgendwie einbauen. Und dann reichen halt 2000 Euro nicht mehr aus oder 1000 Euro, die ich dem Mittelstand als Anfang mal so versprochen habe oder da draußen versprochen wird, sondern ich bin sehr schnell in dem Bereich von 3, 4, 5000 Euro monatlich und darüber hinaus, wenn es um Geschwindigkeit und um Menge geht. Und da muss man sagen, es gibt im deutschen Mittelstand nicht so sehr viele Geschäftsmodelle, die entweder nicht schon durch Agenturen betreut werden, die die großen Budgets schon längst abarbeiten. Herzlichen Glückwunsch an die Agenturen. Ihr müsst aber auch eure Payroll bezahlen. Deswegen braucht ihr das vielleicht auch. Aber die Geschäftsmodelle, die so ja noch auf dem Sprung zur Digitalisierung sind und die auch einen Purpose und einen Mehrwert eigentlich in dem Bereich Digitalisierung und eigene Website, eigene Webpräsenz und Suche haben, die wären immer kleiner. Und da waren 2000 Euro für viele, glaube ich, schon, das ist so eine Schmerzgrenze. Und wenn du den jetzt mit 5000 kommst, in der ersten Akquise, dann werden die meisten sagen, ja, okay, bleib mal, wo der Pfeffer wächst. Dann mache ich lieber was anderes. Weil man muss ja auch dazu sagen, dass im deutschen Mittelstand, und das ist eine Erfahrung, die eigentlich gar nicht so schlecht ist, ist noch ein Werteraster zu monetären Werten gibt. Also wenn die von 2000 Euro reden, dann kommen die nicht aus einer Diskussion von wir müssen jetzt unseren Mitarbeitern irgendwie 70 bis 100.000 Euro im Jahr bezahlen, damit die irgendwie glücklich sind und einen Purpose haben und 60 Urlaubstage, sondern da geht es in großen Teilen ja darum, Wertschöpfung zu erzeugen auf Basis von Produkten. Und da sind Leute in irgendwelchen Produktionslinien, die einen Stundenlohn kriegen, die vielleicht irgendwelche Zulagen kriegen. Also ganz andere Berechnungsmuster, als jetzt das so im Online-Marketing so verbreitet ist. Dadurch haben die noch eine sehr gute Relation zu den Werten. Also zu, was sind 2000 Euro eigentlich? Und da kann man natürlich sagen, okay, wenn ein Unternehmen 2 Millionen Umsatz macht, dann sind 2000 Euro ja nichts eigentlich als Werbebudget monatlich. Aber rechne einfach mal 2000 hoch. Man sieht ja als Agentur ziemlich lieb und gerne immer diese 2000 Euro. Aber wenn du das hochrechnest, sind das 24.000 Euro im Jahr, kombiniert mit noch anderen Modellen, vielleicht erhöht jetzt dann auf 5.000 Euro, weil ich diesen tollen Content erstellen will, dann sind 60.000 Euro im Jahr. Und dann verschwimmt diese Relation zwischen Umsatz, ohne die Gewinnmarge jetzt jemals beleuchtet zu haben da drin, zu den 2.000 oder 5.000 Euro schon massiv. Und da reden wir ja jetzt auch über Bereiche, die noch sehr klein sind. Also du kannst auch locker 20.000 Euro, 50.000 Euro, 100.000 Euro ausgeben. Und wenn da das Geschäftsmodell nicht die Margen erzeugt, dann wird's relativ schnell schwer. Und jetzt ist das ja so, dass der Markt da ist, ist nicht die Frage. Die Frage ist nur, wie adressiert man sich selbst an diesen Markt? Und da ist das natürlich, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Findling mir angucke, mit dem Maurice Marinelli, der adressiert ja diesen großkapitalistischen Markt und diesen Markt der hohen Margen, wie jetzt einem Unterwäschehersteller, den ich jetzt hier nicht nennen will, schon sehr, sehr stark und sehr, sehr massiv. Und das macht er auch sehr, sehr geschickt. Aber das ist nicht der Bereich, in dem die meisten Agenturen da draußen steppen, und schon gar nicht der Bereich, in dem die Freelancer, die es ja zu Masse da draußen gibt, die entweder den Agenturen entsprungen sind oder die ihr Heil irgendwie durch einen Nebenkanal in SEO reinentdeckt haben, da ist eher so der Bereich 500 bis 1000 schon kritisch. Der Bereich wird halt immer mehr abschmelzen. Und warum? Weil die Erkenntnis da ist, dass halt guter Inhalt multimedial sein muss und in der Zukunft sicherlich das Kriterium sein wird, wie Google gut von schlecht unterscheidet. Ich glaube, da lehne ich mich nicht so sehr weit aus dem Fenster, dass das in der Form der Fall ist. Also, ich will damit jetzt gar nicht sagen, wo die Richtung hingeht und was jetzt der Weisheitsletzte Schluss ist. Da bin ich selbst noch nicht so richtig safe in dem Thema. Aber ich glaube, dass das ein Denkmodell sein muss, wo wir uns zumindest mal Gedanken drüber machen müssen, wenn wir darüber reden, ob SEO tot ist oder nicht. Und es schließt sich vielleicht der Kreis zum Anfang, sich darüber Gedanken zu machen, Bewusstsein zu schaffen, dass das vielleicht so sein könnte, führt am Ende zu besseren und stabileren Geschäftsmodellen abseits des Überflusses. Und ich glaube, da müssen wir alle hin. Was richtig und falsch ist, weiß ich selbst nicht. Aber Bewusstsein, sich Gedanken über diese Themen zu machen, führt am Ende dazu, dass man sicherlich stabiler dasteht, als einfach jetzt die Welle auf sich zukommen zu lassen und in Schockstarre zu stehen und sich nichts mehr zu trauen. Sondern ich glaube, wir müssen eine Menge testen, was funktioniert, was nicht funktioniert, und dann die richtigen Schlüsse draus ziehen, so schwer die Schlüsse auch sein werden. So, jetzt bin ich ein bisschen über eine Stunde. Ich hoffe, da waren ein paar Themen mit bei, die für euch hilfreich waren. Schreibt gerne auf LinkedIn, wo ich das ja am meisten publiziere, in die Kommentare, was ihr von dieser Sendung gehalten habt. Ob euch da so ein paar Denkinspirationen gekommen sind oder ob ihr sagt, Marco, du hast ja eine Vollmacke. Das ist überhaupt nicht das, wie ich den Markt sehe. Dann immer rein damit, weil ich profitiere ja auch davon. Für mich ist es ja auch nicht nur eine Reputationsfläche, sondern ist eben eine Fortbildungsfläche, so einen Podcast zu haben. In diesem Sinne, ich bin raus. Euer Marco Tschüssikowski. Bis zur nächsten Ausgabe von Wayne.